Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Sind wir eine narzisstische Gesellschaft, geprägt von Selbstbezogenheit, Individualismus und Egoismus, in der kaum noch Platz für Gemeinschaft und Zusammenhalt ist? Denn die Selbstdarstellung wird durch Facebook, Instagram und Snapchat bedient. Ja, so einfach ist das nicht, das sagt Professor Klaas-Hinrich Lammers. Er ist Chefarzt einer Hamburger Klinik und forscht im Bereich Persönlichkeitsstörungen. Was ist noch normal und was ist gestört? Wir reden darüber.
Eins gehört, gehört.
Was ist noch normal und was ist schon gestört, wenn wir über Narzissmus reden? Diese Frage stellt Professor Klaas-Hinrich Lammers. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind Chefarzt der Hamburger Asklepios Klinik Nord und forschen im Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Und Sie haben gerade ein Buch rausgebracht mit dem Titel Bin ich schon Narzisst oder einfach nur sehr selbstbewusst? Und Sie sagen, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Warum ist das so schwierig?
Also wenn wir über Persönlichkeitseigenschaften sprechen, dann ist das einfach immer ein Kontinuum. Das ist eine Frage der Ausprägung. Also nehmen wir mal an, man ist schüchtern. Man kann mehr schüchtern sein, weniger schüchtern sein. Dann kann man etwas selbstbewusst sein, sehr selbstbewusst. Und die Forschung, dass es immer eine Trennlinie gibt, wo man sagt, ab dem Punkt bist du ein schüchterner Mensch, ist im Grunde genommen etwas, was umgangssprachlich zwar so gehandhabt wird, aber letztendlich gibt es diese klare Trennlinie nicht.
Also Donald Trump wird ja häufig als Narzisst beschrieben, Heiko Maas als eitel. Ja. Lässt sich da so eine Grenzlinie ziehen? Woran machen Sie so etwas fest?
Also Donald Trump ist natürlich ein ganz spezielles Thema. Also man kann sagen, Donald Trump erfüllt alle Kriterien für narzisstische Eigenschaften. Also das ist wirklich 100%, was er auch alles von sich gibt. Man muss vorsichtig sein, so einen Begriff dann zu vergeben aus der Entfernung, weil man kann zwar jemand beschreiben, aber zu sagen, das ist ein Narzisst, was ich grundsätzlich verkehrt finde, ist sehr heikel, weil für eine Störung, und in der Psychiatrie geht es ja häufig um Störung, muss jemand unter seinen Eigenschaften leiden. So, erst dann kann man sagen, der hat eine Störung. Und ich kann nicht sehen, dass Donald Trump leidet, eher im Gegenteil.
Wie sieht das Leiden bei Narzissten denn aus?
Also Narzissten haben, oder narzisstisch persönlichkeitsgestörte Menschen, haben letztendlich ein instabiles Selbstwertgefühl. Nach außen erscheinen sie immer ganz groß und mächtig und einflussreich und stabil. Aber sie haben einen Kern, der sehr fragil, sehr zerbrechlich ist und sehr, sehr, sehr verletzbar ist. Und in Therapie oder zum Therapeuten kommen sie häufig, wenn sie Rückschläge im Leben erleiden. Also sie bekommen eine Beförderung nicht, die sie eigentlich hätten haben wollen. Oder die Ehefrau trennt sich, weil sie nicht mehr mit dieser Art zurechtkommt. Und dann kann dieser Höhenflug wirklich zu einem rapiden Absturz führen, bis hin zu massiven Selbstmordgedanken.
Aber das, was Sie sagen, bedeutet ja gleichermaßen, dass ein Narzisst natürlich ganz viel verstecken muss, wenn da so ein unsicheres Ich ist und nach außen etwas anderes dargestellt werden muss.
Ja, und da unterscheidet sich halt eben so ein gesunder Narzissmus von einem krankhaften Narzissmus. Man kann Selbstwert Gefühle haben, die sehr positiv sind. Man kann sehr, sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Und man wird sagen, das sind narzisstische Eigenschaften. Und das hat nichts mit Krankheit zu tun. Das ist eine reine Beschreibung der Person. Da steht Narzissmus eigentlich eher für selbstbewusst. So, und das ist erstmal vollkommen normal, das ist gesund. Aber wenn diese Eigenschaften nur dazu da sind, etwas zu verdecken, mit dem man nicht zurechtkommt, dann wird das halt instabil. Das heißt, das kann jederzeit irgendwie zerbrechen unter bestimmten Druck, wie gesagt, Trennung oder berufliche Probleme. Und das ist das, wo dann letztendlich die Problematik anfängt für die Betreffenden.
Die Frage, die meisten natürlich interessieren wird, ist, bin ich selbst narzisstisch oder nicht? Woran kann man das festmachen? Sie haben sich die Frage vermutlich selbst auch gestellt.
Deswegen haben mein Kollege und ich auch dieses Buch geschrieben, weil Sie finden im Internet oder auf Amazon oder im Buchhandel finden Sie halt tausende von Büchern von Ex-Partnerin von narzisstischen Männern. Und da geht es immer darum, wie sie missbraucht wurden und, was auch alles richtig ist. Also gar keine Kritik daran. Aber wir wollten mal ein Buch schreiben für Menschen, die sich selbst betroffen fühlen. Und so ein Buch können sie nicht schreiben, wenn sie den schreiben, sie sind ganz furchtbar und sie sind krank und sie müssen auf jeden Fall jahrelang Therapie machen, weil das liest natürlich dann keiner. Sondern im Grunde wollten wir erstmal ein Buch schreiben, wo man auch merkt, auch wenn ich Probleme habe, es gibt viele gute Seiten. Und diese guten Seiten, also narzisstische Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstbewusstsein, die kann ich haben, aber sie dürfen ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
Ja, da gibt es dann eben den Übergang vom gesunden Selbstwertgefühl zum problematischen Narzissmus. Wo liegen denn diese fließenden Übergänge?
Also im Grunde kann man sich fragen, ist mein Verhalten, so wie ich auftrete, kann ich damit ein stabiles Leben führen? So in dem Moment, wo man merkt, ich gerate immer wieder in große Probleme, weil mein Verhalten wird nicht mehr akzeptiert, Partnerin trennen sich, im Beruf komme ich nicht voran. Da kann man im Grunde genommen ablesen, irgendetwas an mir ist zu stark ausgeprägt. Und das ist das, was ich immer versuche, auch Patienten beizubringen, ist, nicht ihre gesamte Persönlichkeit ist krank. Deswegen lehne ich ja auch diese Aussage, das ist ein Narzisst, ab. Weil das suggeriert, der ist als ganzer Mensch falsch. Kein Mensch ist als ganzer Mensch falsch. Aber wenn man merkt, irgendwie, ich gerate immer wieder in die gleichen Probleme, dann sollte man natürlich die Frage stellen, was ist an mir zu stark ausgeprägt, woran müsste ich eigentlich arbeiten?
Und dennoch haben Sie Ihr Buch genannt, bin ich ein Narzisst oder einfach nur sehr selbstbewusst? Also das muss man dann ja auch kritisieren.
Das im Grunde genommen, diese Eye-Catcher, nicht, das erwarten natürlich auch die Leser erstmal, das Thema sie so anspricht, aber das korrigieren wir schon gleich auf den ersten Seiten, dass wir sagen, nein, Sie sind eben kein Narzisst, sondern Sie haben zu stark ausgeprägte narzisstische Eigenschaften. Das ist uns wirklich ganz wichtig, weil, wie gesagt, kein Mensch ist grundsätzlich verkehrt.
Aber ist das dann vielleicht auch ein Hype der medialen Welt, vom Narzissten zu sprechen? Ganz häufig ist zu hören, unsere digitalen Medien fördern genau das.
Ja. Also das Wort Narzissmus ist im Grunde genommen sehr praktikabel, weil man kann es auf alles anwenden, was man irgendwie zu übertrieben, zu arrogant, zu eingebildet, zu selbstbewusst hält. Und das ist immer sehr griffig und deswegen kommen auch so Aussagen zustande, unsere moderne Gesellschaft ist so narzisstisch. Wenn man das genau sich anschaut, muss man sich erstmal fragen, was ist eigentlich Narzissmus? Also wenn man sagen würde, unsere moderne Gesellschaft ist eitler geworden, mehr Selbstdarstellung, würde ich sagen, ja, stimmt. Aber das ist noch nicht unbedingt Narzissmus. Das ist erstmal nur Eitelkeit.
Aber da sind die Übergänge vermutlich auch wieder fließend, ne?
Ja, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Sachen, die bei Narzissmus eine große Rolle spielen. Unser Abgrenzen von Eitelkeit. Sie können zum Beispiel sehr eitel sein, aber Sie sind dennoch ein freundlicher Mensch. Sie können sehr eitel sein und dennoch können Sie anderen Menschen in Ihrem Leben auch Geltung verleihen, dass Sie deren Bedürfnisse sehen und.
Und das kann jemand mit problematischen narzisstischen Eigenschaften dann vermutlich nicht.
Der hat ein großes Problem, sich in andere Menschen einzufühlen. Also dem fehlt so die Empathie bzw. der Willen zur Empathie. Der sagt, ich will gar nicht mich mit anderen beschäftigen, es geht nur um mich. So, und das ist das, was natürlich andere Menschen merken. Die merken, ich bin hier wirklich nur eine Nummer oder ich bin nur quasi, ich werde gebraucht. Und das Zweite, was diese Menschen haben, ist, dass sie grundsätzlich in Kontrast sich zu anderen sehen. Sie versuchen sich immer abzugrenzen. Sie versuchen immer im Grunde genommen eine gegenteilige Position einzunehmen. Wirklich narzisstisch gestörte Menschen ertragen keine Harmonie.
Sie erforschen dieses Thema ja schon sehr lange. Können Sie denn sagen, wie hat sich unsere Gesellschaft entwickelt? Sie sagen, sie ist eitler geworden. Hat die Zahl denn der Menschen mit problematischen narzisstischen Eigenschaften auch zugenommen?
Also muss man erstmal sagen, es gibt keine Studie, die beweist, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also wirklich die starke Ausprägung, dass das zugenommen hätte. Das wird zwar manchmal kolportiert oder so behauptet, aber es gibt keine einzige Studie, die das wirklich belegt. Es gab eine große Studie in Amerika, die sagte, unsere Gesellschaft ist narzisstischer geworden. Das sind sehr komplizierte Studien, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Die ist aber mehrfach widerlegt worden und eigentlich wissenschaftlich gesehen, wenn man es wirklich untersucht und nicht nur seine Meinung von seinem persönlichen Eindruck bildet, muss man sagen, es gibt keinen Hinweis, dass jetzt bei uns in Westeuropa Menschen, wenn man es wirklich misst, durchschnittlich narzisstischer geworden sind. Was nicht heißt, dass die Gesellschaft als Ganzes in Ordnung ist, dass wir keine Probleme haben. Aber nur wissenschaftlich gesehen, nein, wir können das nicht nachvollziehen.
Sie erforschen narzisstische Persönlichkeitszüge. Und was Sie beschreiben, dass es bei den Menschen, wo das ausgeprägt ist, einen Nähe-Distanz-Konflikt gibt. Können Sie das mal erklären?
Also Nähe-Distanz-Konflikt heißt, dass ein sehr narzisstischer Mensch fürchtet die Nähe zur anderen Person, weil je näher ein anderer Mensch kommt, desto mehr sieht er auch die ganz normalen Seiten von einem. Er sieht die schwachen Seiten, die verletzbaren Seiten. Und wenn man sagt, das darf auf keinen Fall passieren, also keiner darf mitbekommen, das hat im Beruf vielleicht mal nicht geklappt oder ich habe dort eine Schwäche oder da habe ich irgendwie ein Problem. Wenn man sagt, das darf auf keinen Fall passieren, dann ist man gezwungen, Distanz zu halten. Das heißt, man ist eigentlich, und das verstehen viele Patienten, wenn ihnen das sagt, man ist gezwungen, eine Maske aufzusetzen.
Aber Masken haben die meisten Menschen im Alltag auf.
Also na, das würde ich, also mehr oder weniger. Aber wissen Sie, wenn Menschen zusammensitzen, sind häufig auch Gespräche, Mensch, wie läuft's bei dir? Und dann sagt er, ja, eigentlich gut, aber neulich habe ich mich echt geärgert und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen und das fand ich doof. Also Menschen reden ja auch über ihre Schwäche, ihre Probleme. Das wird ein narzisstischer Mensch in der Form nicht tun.
Bedeutet das, ein narzisstischer Mensch nicht ehrlich zu sich selbst sein kann?
Das ist genau der Punkt. Und das muss man grundsätzlich verstehen. Narzisstische Menschen wollen keine Nähe zu anderen, aber auch nicht zu sich selbst. Das heißt, die wollen nicht in sich reinschauen und gucken, wie bin ich eigentlich, wie geht's mir eigentlich, sondern sie versuchen sich in so einem fiktiven mittleren Bereich aufzuhalten, wo eigentlich alles gut ist. Ich habe kein Problem, ich bin besser als die anderen. Und das ist extrem anstrengend. Das kostet wahnsinnig viel Energien, weil man ja im Grunde genommen nie die Kontrolle abgeben kann. Und das ist ein großes Thema bei den Patienten, dieses immer Kontrolle zu haben.
Sie erforschen sicherlich auch, wodurch solche narzisstischen Persönlichkeitszüge überhaupt entstehen.
Also, sagen wir so, erforschen, es gibt wirklich sehr spezialisierte Gruppen in Deutschland, die das sehr, sehr gut und professionell machen, was ich in der Klinik in der Form nicht machen kann. Aber das ist ein heikles Thema. Man weiß es mit letztendlicher Sicherheit nicht. Es gibt im Grunde genommen zwei konkurrierende Vorstellungen. Die eine ist, ganz simpel gesagt, als Kind wurden die zu wenig beachtet, haben zu wenig Liebe bekommen, zu wenig Aufmerksamkeit. Und die Kinder haben gelernt, je mehr ich mich produziere, desto mehr werde ich doch gesehen.
Aber das ist ja auch eine ganz simple Erklärung, zu der man in der Regel immer greift, wenn etwas nicht so ganz passt.
Genau, das leuchtet sofort ein. Wird jeder sagen, ja klar, das kann ich nachvollziehen. Ist aber so, dass in wissenschaftlichen Studien sich das nicht bestätigt hat. Es gibt die andere Theorie, das ist eher so dieses Prinzenmodell. Die Kinder wurden über grünen Klee gelobt. Denen wurde immer gesagt, ihr seid die Besten, die Tollsten, die Größten. Denen wurde viel abgenommen. Also es war immer so, die in einer ganz, ganz heilen Welt, wo sie eigentlich die Größten waren. Und dass das sich letztendlich dann ins Erwachsenenleben eher durchzieht und dass das zumindest eine gewisse Ausprägung von Narzissmus besser erklärt. Ist auch nicht vollständig, aber besser erklärt.
Das sagte beispielsweise eine Vertreterin der jungen Generation, der Generation Y, die sagte, ich bin von meinen Eltern immer gelobt worden für eine Siegerurkunde, als hätte ich die Olympischen Spiele gewonnen. Ja. Und dadurch kann das natürlich auch durch Eltern befördert werden. Und
auf
das würde für die Theorie sprechen, dass unsere Gesellschaft tatsächlich doch etwas narzisstischer geworden ist.
Ja, aber jetzt, ja, wie gesagt, es spiegelt sich in Studien nicht wider. Ich glaube, was man immer ins Feld führen muss dort, ist jemand anfällig dafür. So, und da gibt es ganz viele Faktoren. Das fängt wirklich beim Temperament an. Ist der eher ängstlich? Ist der eher irgendwie ein lockerer Mensch? Also da gibt es viele Einflussfaktoren. Und wenn da hinzukommt, dass man solche Eltern hat, dann kann es eher dazu führen, dass man narzisstische Persönlichkeitszüge ausprägt. Wie gesagt, bislang, man hat es rauf und runter untersucht mit Fragebögen und. Es lässt sich bislang nicht bestätigen.
So einen Fragebogen haben Sie auch im Buch veröffentlicht. Bin ich ein Narzisst oder nicht? Mhm. Man kann zumindest Tendenzen erkennen. Wie sind Sie das Thema mit den Fragen angegangen?
Also wir haben uns die Fragen nicht selbst ausgedacht, sondern haben bekannte Tests genommen und haben uns die Fragen ausgesucht, die wir für passend hielten. Man muss bloß gleichzeitig warnen. Also wir haben den Test nicht so angelegt, dass man irgendeine Punktzahl hat und dann kann man nachschauen, so wie in vielen Zeitschriften, so bin ich Narzisst, ja oder nein, sondern es ist immer nur die Ausprägung.
So einfach ist es eben nicht.
Wir wollten eben nicht suggerieren, ja, da kann ich irgendwie eine ganz klare Einschätzung geben, sondern ich kann gucken, wie stark ist es ausgeprägt.
Es gibt aber unterschiedliche Ausprägungen. Das teilen Sie in unterschiedliche Bereiche ein. Welche?
Also es gibt einen Bereich, vielleicht ein, zwei zu skizzieren. Es gibt einen Bereich, der nennt sich Empathie. Also wie gut kann ich mich in andere Menschen einfühlen? Wie sehr bin ich bereit, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Den halte ich auch für eigentlich absolut zentral bei Narzissmus. Ich glaube, dieses Selbstdarstellerische, das ist gar nicht mal so heikel. Aber wenn man sagt, ich will keinen Zugang zu anderen Menschen haben. Ich glaube, da tritt das eigentlich das größte Problem auf.
Betrifft es das Wollen oder Nicht-Können?
Also man hat das untersucht, es ist eher ein Nicht-Wollen. Dass man sagt, ich will nichts mit Gefühlen zu tun haben. Ich will meine eigenen Gefühle gar nicht richtig wahrnehmen. Ich will aber auch nicht vom anderen irgendwie problematische Gefühle wahrnehmen. Und das ist etwas, wo die dann letztendlich immer aus sozialen Bezügen rausfliegen. Weil wenn zu unserem Alltag gehört, dass wir uns mit anderen Menschen beschäftigen und gucken, was kann ich tun, was dem auch irgendwie gefällt. Und im Grunde genommen so eine Sache, die wir dann irgendwie rausgestellt haben im Buch, die ist mir ganz wichtig, ist die Frage, die man sich selbst stellen kann, ist, wie stark ist meine Zufriedenheit davon abhängig, dass auch der andere zufrieden ist? Mhm. So, wenn ich sage, das hat mit dem anderen gar nichts zu tun, das kann von mir aus kreuz unglücklich sein, aber Hauptsache ich bin zufrieden, dann ist das hochproblematisch. Und ich glaube, jeder gesunde Mensch und jeder Hörer, wenn er jetzt sich fragt, wie ist das bei mir, wird doch merken, naja, also mit einem Teil meines Kopfes bin ich immer beim anderen und gucke, dass es dem auch gut geht. Und das ist halt gesund.
Das macht eben den Bereich der Empathie aus. Es gibt noch andere Bereiche.
Es gibt im Bereich zum Beispiel so Selbstdarstellung, Selbstidealisierung, wo es darum geht, ob man sich immer in den Mittelpunkt rückt, ob man ein vollkommen überhöhtes Selbstwertgefühl hat. was in dem Moment problematisch wird, wo es unrealistisch wird. Also man kann ja sehr selbstbewusst sein und sagen, ja, ich habe auch was geschafft und ich habe das und das erreicht und. Vollkommen normal. Und das kann man, finde ich, auch darstellen. Ich bin kein Fan von immer sein Licht unter Scheffel stellen und ganz bescheiden, sondern man sollte auch zeigen, was man kann und was man hat.
Aber das betrifft dann eher Fantasien, die man vielleicht in jungen Jahren hat und plötzlich stellt man dann in der Mitte des Lebens fest, davon ist nichts wahr geworden.
Eben. Und wenn man dann sich in diese Fantasien flüchtet und immer noch quasi ein Selbstbild hat, ich bin eigentlich der Größte, der Tollste, der Beste und das auch nach außen vertritt, entgegen aller augenscheinlichen Evidenz, wo alle sagen, der ist doch eigentlich gescheitert. Und dann kommen die Patienten, und das sind dann Patienten, nicht davon runter. Also die sitzen dann, ich habe einen Patient, der war Ende 40, hat von Hartz IV gelebt, lebte wieder bei seinen Eltern, sein Kinderzimmer und fantasierte die ganze Zeit davon, was für eine tolle Karriere er noch machen würde. Der konnte sich nicht eingestehen, ich bin dort gescheitert. Und das ist das wirklich das große Problem.
Inwiefern verteilt sich das denn mit den narzisstischen Eigenschaften auf die Geschlechter? Lässt sich das auch festmachen?
Ja, also man weiß, dass diese offensichtlichen narzisstischen Eigenschaften eher nicht ausschließlich bei Männern vorhanden sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie Männer sozialisiert sind. Das ist ja... Nimmt zum Glück langsam ab, aber früher war es ja so bei Frauen, die dürfen halt nicht selbstlos auftreten, sollen sich zurückhalten. Also insofern sind Männer dort eher narzisstisch sozialisiert. Jetzt ist es aber so, es gibt eine Form von Narzissmus, die nennt sich die vulnerable, die verletzbare Form. Und die ist hochspannend, weil das sind Menschen, die, wenn man sie kennenlernt, eher schüchtern sind, eher zurückhaltend, wo man erstmal denkt, ja, das ist ein ganz schüchterner Mensch und eher so ein ganz freundlicher. Und je näher man dem kommt, desto mehr stellt man fest, die haben total übertriebene Fantasien von ihrer eigenen Bedeutung. Die hegen ganz viel Neid auf andere. Die sind ständig im Konkurrenzkampf verhaftet. Also die haben einen ganz klaren narzisstischen Kern. Aber sie äußern es nach außen nicht.
Und das lässt sich auch bei den Geschlechtern festmachen?
Ja, also da gibt es immer die Vorstellung, das haben Frauen eher. Ich würde sagen, das können Männer und Frauen haben. Das erlebt man sogar zum Teil häufiger als diese grandiose Form des Narzissmus. Und interessanterweise ist, diese vulnerablen narzisstischen Menschen kommen viel häufiger in die Therapie als die grandiosen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Und es kommen die ersten Fragen rein von den SWR1-Hörern. Mhm. Vielleicht können Sie da gleich Hilfestellung geben. Denn aus Stuttgart möchte Heiko Schmidt wissen, wie gehe ich mit einer narzisstischen Person um, wenn ich in einer Abhängigkeitsbeziehung zu ihr stehe, wenn es zum Beispiel der oder die Vorgesetzte ist?
Also erstmal das Wichtigste ist, glaube ich, dass man gerade im beruflichen Bereich sich klar macht, ich werde nicht ändern. Das ist ja häufig die Hoffnung, der muss doch einsehen und das kann er nicht bringen. Und dann unterhält man sich mit Kollegen lange Zeit, aber... Da würde ich sagen, alle Hoffnung fahren lassen, wenn jemand diese Persönlichkeitszüge hat, wird er die nicht ändern können.
Auch dennoch, wenn Sie sagen, es ist therapierbar, auch wenn es nicht heilbar ist?
Dazu muss man aber auch den Willen haben. Und ehrlich gesagt, es gibt viele Leute in Führungspositionen, die sagen, nö, damit komme ich gut zurecht. Und ob der darunter leidet, ist mir egal. So, einfach vergessen, den werde ich nicht ändern. Radikale Akzeptanz. Das Zweite ist, dass man sich überlegt, will ich weiter unter dem arbeiten? Also das stößt dann immer auf Widerwillen, dass Sie sagen, warum sollte ich jetzt mal Arbeitsplatz wechseln, nur weil der so ist. Würde ich aber sagen, Sie werden sie nicht ändern und es geht um Ihr Wohl. So, und wenn Sie sagen, ich kann mit dem nicht, dann wirklich auch in Beziehung, dass man sagt, nein, ich muss aus der Beziehung raus. Und der dritte Rat, und ich meine, Ratschläge sind immer so einfach und das ist jetzt ja auch wirklich sehr, sehr allgemein, aber schalten Sie komplett auf vernünftig. Also, dass man überhaupt nicht mehr emotional reagiert, sondern wirklich auch auf Vorwürfe immer nur vernünftig reagiert. Also, wenn der einen Wutanfall hat, sagt sie sind ja vollkommen unfähig, dass man sagt, okay, ich vernehme da Kritik, können Sie mir bitte genau sagen, an welchem Punkt ich meine Arbeit verbessern sollte?
Sachlich bleiben.
Einfach total sachlich bleiben. Und das größte Problem ist, dass man immer sagt, ja, aber der ist doch so, der muss doch, nein, er wird nicht, man muss selbst für sich sorgen.
Und wenn wir dennoch erstmal bei dem Stichwort therapierbar bleiben, wie können denn Therapien aussehen für einen Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen?
Also erstmal ist ganz wichtig, dass der wirklich drunter leidet und dass er auch merkt, irgendwie, ich möchte was tun. Und dann ist ein ganz wichtiger Augenblick in der Therapie, ist, dass die merken, ich habe Bedürfnisse, die ich bislang gar nicht gesehen habe, zum Beispiel Bedürfnis nach Beziehung. Ganz viele Patienten sagen, ich möchte endlich mal eine stabile Beziehung haben. Oder ich möchte endlich mal erfolgreich arbeiten und nicht immer wieder in Kündigungssituationen kommen. Das heißt, es geht bei der Behandlung nicht darum, jemandem zu zeigen, hey, du bist vollkommen abgedreht und viel zu größenwahnsinnig. Also man sollte gar nicht konfrontieren, weil das ist einfach nur unangenehm. Und da laufen auch viele Patienten zurecht weg. Sondern man sollte rausarbeiten, was ist das, was dir im Leben fehlt. Und wenn man das festgestellt hat, also mir fehlt zum Beispiel stabile Beziehung, dann arbeitet man daran, was müsstest du lernen, um die zu führen.
Aber das sind vermutlich die wenigsten, die dann selbstständig zu Ihnen kommen. Man sagt ja gerade in den Bereichen Politik, Management, Stars, da ist dieser Narzissmus ganz besonders ausgeprägt. Die leben doch gut damit, die würden doch nie zu Ihnen kommen.
Nein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil die haben eine Welt, in der ihre Art halt zurechtkommt, die muss man ja nicht mögen. Aber man darf das auch nicht verteufeln, pathologisieren nach Motto, die müssen alle in Therapie. Das ist halt deren Leben, das ist deren Entscheidung. Und natürlich leiden andere Menschen auch darunter und das ist eine ganz schlimme Situation. Aber was wir eben schon sagten auf die Anfrage des Hörers, sie werden die nicht ändern. Und dann sollte man wirklich für sich selbst sorgen und nicht irgendwie die ganze Zeit darüber sprechen, dass die doch endlich mal in Therapie müssten.
Aber gerade das Abhängigkeitsverhältnis macht es natürlich nicht einfach, da den ersten Schritt zu gehen.
Das ist ganz furchtbar und ich glaube, dass private Abhängigkeit ist natürlich noch mal viel schlimmer als eine berufliche. Wenn man eine Partnerin eines narzisstischen Menschen ist, das kann wirklich die Hölle sein. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn es wirklich die Hölle ist, trennen. Nicht die ganze Zeit versuchen, dagegen anzuarbeiten und, sondern wenn es wirklich so ist, dann wirklich trennen. Wobei, und da muss ich jetzt einschränkend sagen, es ist der klassische Vorwurf, auch gerade in Paartherapien, mein Partner ist narzisstisch. Also mein Mann ist narzisstisch. Eine Antwort der Mann ist, meine Frau ist borderline. Das ist häufig, ehrlich gesagt, nicht gerade sehr zielführend.
Macht
man es sich zu leicht. Also man sollte schon gucken, ob das wirklich zutrifft.
Sie haben sich schon ganz früh mit Persönlichkeitsstörungen befasst, haben über Schizophrenie Ihre Dissertation geschrieben. Wie wurde denn Ihr Interesse für diese Themenbereiche geweckt?
Also mit Persönlichkeitsstörung war letztendlich Zufall, weil ich habe die Klinik gewechselt, ich bin an die Charité gegangen nach Berlin und habe dort einfach von der Leiterin den Auftrag bekommen, eine Borderline-Station aufzubauen. So, und das war eine Herausforderung. Und Borderline-Patienten gelten immer so als die schwierigsten Patienten. Und das hat mich wahnsinnig dann doch fasziniert, hat mir erstmal Angst gemacht. Und dann hat mich fasziniert und das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht, bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin. Und während dieser Zeit in der Beschäftigung schon mit dieser Persönlichkeitsstörung wollte es der Zufall, dass meine Chefin damals mir so Privatpatienten zur ambulanten Therapie immer so ein bisschen zugeschoben hat. Und das waren dann häufig eher narzisstisch gestörte Patienten. Und dann habe ich gemerkt, ich mag die. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man auch sagt, das sind keine schlechten Menschen, sondern die alle haben auch so ihr Leben und ihr Leid und auch ihre Vorteile. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, ich kann mit denen. Ein netter Kollege von mir hat gesagt, ja klar, weil du bist ja selbst ein Narzisst. Dann habe ich gesagt, naja, ich bin vielleicht eitel, aber ich glaube nicht, dass ich so ein ausgeprägter Narzisst bin. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und das in der Verhaltenstherapie, was ein bisschen meine Provenienz ist, hat sich keiner zuvor so richtig damit auseinandergesetzt. Und das fand ich dann halt eben spannend.
Ist es nicht eine Grundvoraussetzung, die Sie mitbringen müssen, wo Sie gerade sagen, ja, ich mag die, also ein Mitgefühl überhaupt für einen Patienten entwickeln zu können?
Auf jeden Fall. Also ohne Empathie gibt es im Grunde genommen keine gute Behandlung. Und die Empathie hängt auch immer davon ab, was hat man selbst erlebt. Und ist natürlich so, wenn ich jetzt so diesen Fragebogen ausfüllen würde, den wir dort selbst zusammengestellt haben, ich würde bestimmt nicht im unteren Drittel landen. Sondern eher überhalb des Durchschnitts. Aber deswegen,
woran machen Sie das an sich fest, wenn es jetzt um die Tendenzen geht? Was ist bei Ihnen besonders ausgeprägt?
Also ich glaube schon, dass ich selbstbewusst bin, also dass ich nicht irgendwie ein schüchterner Mensch bin. Ich glaube schon, dass ich auch irgendwie durchaus diese Dominanz habe, also auch Sachen durchsetzen kann. Und ansonsten müsste man irgendwie enge Freunde befragen und sagen, sowas, was, wie wird ihn beschreiben?
Wer leidet unter Ihnen?
Das ist
dann ja die Frage, die Sie stellen.
Ich würde sagen, nein, eigentlich leidet keiner unter mir. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man so Kollegen in der Klinik befragt, wird keiner sagen, der Lammers ist so ein Narzisst. Die würden zum Teil sagen, ich fand die Entscheidung falsch oder das sieht er nicht richtig. Aber ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, das ist unangenehm im Kontakt und irgendwie mit dem ist wirklich schwer. Hoffe ich zumindest nicht.
Und dieses große Interesse für diese Themen, manchmal gibt es ja auch Ursprünge in der eigenen Familie. Haben Sie da mal geforscht?
Also ich glaube, dass wenn ich das mal so rückwirkend betrachte, ich bin sicherlich eher so aufgewachsen, also meine Mutter war relativ alt, als 38, was zu der Zeit schon wirklich sehr alt war, heutzutage ist das eigentlich kein Thema mehr. Und ich bin sicherlich so eher so Typ, so Wunschkind und auch eher behütet aufgewachsen und sicherlich eher mit Selbstbewusstsein vollgepumpt worden, in Anführungsstrichen. Und deswegen glaube ich, klar, ich bin eher so...
Das verwöhnte Einzelkind, hat man früher gesagt?
Ja, ich habe einen Bruder, also insofern, und verwöhnt auf jeden Fall, bin ich sicherlich. Und ich glaube aber, und das ist halt das Entscheidende bei einer narzisstischen Entwicklung, kann man für sein Selbstbild die nötige Leistung bringen. So, und ich finde, wenn jemand die Leistung bringt, dann kann er auch stolz darauf sein, dann kann er auch mit geschwellter Brust durchs Leben gehen. Das Problem fängt an, wenn man halt das, was man sich vorgibt, den Anspruch, den man hat, nicht einhalten kann.
Und wenn es unrealistisch wird, sagten Sie.
Wenn es unrealistisch wird und wenn man im Grunde genommen nur von seinen Fantasien lebt und sich selbst für ganz toll hält, aber auf dem Papier im Grunde genommen nichts gemacht hat. Und das ist auch ein Grund, warum narzisstische Patienten in Therapie kommen, weil die im Grunde genommen immer wieder scheitern und die Kluft zwischen ihrem Selbstbild und der Realität immer weiter auseinander geht. Die Schere wird immer größer und je größer sie wird, desto schmerzhafter wird das. Und entweder retten sie sich in ihrer Fantasie und dann sind sie häufig arbeitslos und leben dann aber in ihren Fantasien. Oder sie treten dann doch den Schritt an und sagen, ich gehe mal zum Therapeuten und versuche mit dem zu arbeiten.
Ja, und es ist ein Thema, was viele SWR1-Hörer umtreibt. Viele Fragen kommen rein. Wir wollen sie gerade mal nacheinander angehen. Aus Mengen zum Beispiel von Patricia. Sie schreibt, ich habe eine Frage an Ihren Gast. Wie bedenklich ist es bei einer narzisstisch veranlagten Frau, wenn sie ein Kind erwartet? Wird sie dann in der Lage sein, sich in dieses Kind hineinzuversetzen? Wie kann man hiervon außerhalb Unterstützung leisten? Haben Sie eine Antwort darauf?
Ja, ist natürlich ist aus der Distanz immer eine ganz grobe Antwort, nicht? Und schon beinahe unprofessionell. Aber es gibt diesen narzisstischen Missbrauch. Das heißt, Menschen, Väter und Mütter, die ihr Kind benutzen, um ihren eigenen Selbstwert zu steigern. Das sind klassischerweise die, die dann ihr Kind irgendwie versuchen, ganz früh zum Tanzen zu bringen oder Tennis oder immer nur ihr Kind benutzen, damit der Glanz auch auf sie abstrahlt. Und das ist natürlich fürs Kind ganz, ganz furchtbar, weil es ja nie die Erfahrung macht, ich werde als eigene Persönlichkeit geliebt. Und im Grunde genommen, wenn so eine Persönlichkeitszucht sehr stark ausgeprägt ist, man beobachtet das, dann ist erstens ein Vater sehr wichtig, der vielleicht dagegen steuert, oder wenn es der Vater ist, die Mutter, aber auch von außen wirklich mal darauf aufmerksam machen, weil fürs Kind kann das wirklich schon tragisch sein.
Aber braucht es da nicht nur noch mehr als nur aufmerksam zu machen, weil das schafft ja noch keine Veränderung?
Naja, eine Psychotherapie kann immer hilfreich sein, bloß dazu muss jemand wirklich auch die Einsicht haben und sagen, Mensch, bei mir besteht ein Problem und ich will das gerne frühzeitig lernen, damit ich meinem Kind das nicht weitergebe, was mir vielleicht von meinen Eltern schon weitergegeben wurde.
Jetzt unterstellen wir mal, die Einsicht ist nicht da.
Dann wird es schwierig. Und ich kriege viele solche Anfragen, mein Mann ist narzisstisch, er sieht das aber nicht, was kann ich tun? Und wenn ich es mal ganz platt sagen darf, wenig.
Weil, klingt niederschmetternd, ne?
Ja, man muss aber die Realität akzeptieren, weil ich glaube, wenn wir uns an der Realität abkämpfen und wir merken, wir verändern nichts, dann ist das Leiden. Und in der Psychotherapie ist häufig ganz wichtig, dass die Menschen auch anerkennen, anerkennen, das ist eine Realität, die kann ich nicht verändern. Und ich kämpfe mich nicht mehr daran ab. Und man kann sich an narzisstischen Partnern abkämpfen und erreicht gar nichts. Und wenn das so ist und man sagt, ich habe die Erfahrung, dann muss man auch den nötigen Schluss ziehen.
Das Loslassen ist dann so wichtig. Das hat Anja Buchel aus Besigheim geschafft. Sie schreibt, mein Mann hat narzisstische Züge und schwerer Alkoholiker. Er hat die Arbeit aufgegeben. Und nach meiner Trennung von ihm fühlt sie sich jetzt allerdings zerstört, schreibt sie. Sie ist selbst krank und wartet auf eine Reha. Kann ich aus diesem emotionalen Loch wieder herauskommen? Ich will die 20 Jahre Co-Abhängigkeit und Narzissmus überwinden. Kann ich mir noch anderes Gutes tun, um wieder stabil zu werden?
Also wenn das wirklich stark ausgeprägt ist und sie darunter leidet, würde ich wirklich sagen, eine Psychotherapie. Dass man sagt, ich habe ein Problem, das war vom anderen verursacht worden, aber dennoch habe ich das jetzt, der andere kümmert sich nicht mehr darum und ich will auch gar nicht, dass sich darum kümmert. Und ich suche mir jetzt eine gute Psychotherapeutin und mit der versuche ich das wirklich mal aufzuarbeiten und zu schauen, wie kriege ich in meinem jetzigen Leben eine Neuorientierung hin.
Sie sagen jetzt Psychotherapeutin. Ist es ganz besonders wichtig, dann als Frau zu einer Therapeutin zu gehen?
Nein, das ist im Grunde genommen gendergerecht, weil die meisten Psychotherapeuten sind Psychotherapeutinnen. Und deswegen habe ich es mir angewöhnt, auch in meinen Büchern von Psychotherapeutinnen zu schreiben, weil also 9 von 10 oder 8 von 10 Psychotherapeuten sind ja Psychotherapeutinnen. Und ich denke, da sollte man auch dann mal das so benennen.
Dann fallen Sie jetzt raus aus dieser Linie?
Ich falle aus dieser Linie raus. Und wenn ich zum Beispiel Workshops gebe für junge Psychotherapeutinnen, da sind 20 Leute und darunter finden Sie 1 bis 2 Männer.
Haben Sie rausfinden können, warum das so ist? Ist es ein Modethema gerade?
Gute Frage. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Natürlich ist so helfender Beruf, Einfühlung, aber dann sind wir wieder bei solchen so Gender-Stereotypen. Frauen sind einfühlsamer, Männer nicht. Ich weiß es nicht. Also zumindest kann man sagen, auch in der Medizin nehmen einfach Frauen doch mehr einen größeren Anteil ein als Männer.
Wir wollten noch einsteigen in den Alltag bei Ihnen in der Klinik. Da ist Ihnen vermutlich nichts Menschliches fremd. Aber vielleicht gibt es auch Situationen, wo Sie zuletzt auch über Menschliches, über vielleicht Abgründe gestaunt haben. Gab's das?
Ach, jein. Also die meisten Patienten oder eigentlich alle Patienten, die wir sehen, haben ja wirklich ein ganz klares Leiden. Die sind einfach auch schwer krank. Das sind keine psychischen Erkrankungen wie irgendwie Burnout oder so, sondern es sind wirklich tiefgreifende seelische Erkrankungen. Und da muss ich sagen, da berührt mich eigentlich immer wieder nicht nur das Leiden, sondern auch, die kommen aus Situationen, wo die auch nicht viel Hoffnung haben im Leben. Also arbeitslos, kein Beruf, einsam, kein Geld. Also das ist schon wirklich zum Teil ja schwer zu ertragen, wie schlecht es denen geht. Und dennoch können wir denen, glaube ich, vielen helfen oder zumindest viele Angebote machen. Ach, gestaunt habe ich mal neulich bei einem narzisstischen Patienten, der irgendwie bei mir in Therapie war und wo ich irgendwann eine E-Mail von ihm bekam, so: wenn Sie die lesen, bin ich tot.
Da erschreckt man aber.
Da war ich ziemlich erschrocken, habe gesagt, ich werde mich umgebracht haben. Ich wollte nur mal sagen, die Therapie war mit Ihnen gut, aber ich sehe da keinen anderen Weg. Dann habe ich die Polizei angerufen und die haben das dann verfolgt und der wurde dann 3 Tage später dann doch irgendwie gefunden.
Das war der klassische Hilferuf?
Das war, ja. Ich glaube, der war schon ziemlich kurz davor. Der hatte eine Waffe und hat sich im Hotel eingeschlossen, hat zum Glück dann gemerkt, ich habe nicht den Mut, wobei ich immer sage, das hat nichts mit Mut zu tun, das ist einfach ganz gesunder Lebenswille. Und der kam auch in die Klinik und mit dem habe ich dann weiter zusammengearbeitet. Aber das war schon eine Situation, wo ich dachte so, das erlebe ich auch nicht alle Tage.
Wie geht es dem Patienten heute? Dürfen Sie Auskunft darüber geben?
Na, ich nenne ja nicht namentlich. Dem geht es wesentlich besser. Wir Menschen, und das ist ja ganz wichtig für uns Menschen zu verstehen, wir geraten immer wieder in Krisen. Das ist etwas, was nicht selten ist. Und in Krisen ist es immer sehr emotional und spitzt sich immer zu. Und dann gibt es so Tage, wo man denkt so, oh Gott, das kann ich nicht ertragen, weil man davon ausgeht, das wird so weitergehen. Aber Krisen sind Krisen und Krisen gehen vorbei. Und wenn man Krisen quasi absurft und sagt, ich nehme jetzt Zeit, ich nehme Auszeit und in der Regel kommen wir doch wieder aus Krisen sehr gut raus und wundern uns im Nachhinein, wie dramatisch das eigentlich dann gewesen ist.
Dann kann man das Leben anschließend aber auch vermutlich wieder besser genießen.
Dann kann man das Leben besser genießen und vielleicht auch merken, ich brauche vielleicht Hilfe, um nicht wieder in so eine Krise zu geraten.
Wie ist das bei Ihnen in der Klinik? Ich vermute, die meisten Patienten sind freiwillig dort. Ja. Es gibt aber sicherlich auch Patienten, die zwangseingewiesen werden. Wie ist das?
Also es ungefähr 6-7% der Patienten in jeder psychiatrischen Klinik sind gegen ihren Willen da. Man muss sagen, das entscheidet nicht der Psychiater, ob der gegen seinen Willen da ist, sondern ein Richter. Das heißt, wir Psychiater können keinen Menschen gegen seinen Willen in der Klinik behalten. Und der Richter muss das entscheiden, wenn ein Mensch entweder suizidal gefährdet ist oder andere Menschen im Rahmen seiner psychischen Erkrankung bedroht. Und es ist eine wichtige Aufgabe, dass der Staat hat eine Fürsorgepflicht für einen Bürger, der im Rahmen einer psychischen Erkrankung nicht mehr für sich selbst hinreichend sorgen kann.
Wobei viele sicherlich noch den Fall Gustl Mollert im Kopf haben, ganz, der 7 Jahre lang in der Klinik zwangseingewiesen war.
Ganz spezieller Fall, kann ich auch gar nicht groß zu sagen, dass halt Forensik, also psychisch kranke Straftäter, ich rede jetzt einfach über psychisch Kranke, die keine Straftat begonnen haben, aber die einfach so krank sind, dass man sagt, wenn wir den jetzt nicht hier festhalten, dann passiert entweder bringt er sich um oder macht was anderes, was sehr schlimm ist. Und das ist letztendlich erstmal nur eine Fürsorgepflicht des Staates. Es ist immer dramatisch, zwangseingewiesen zu werden. Es ist immer ein Einschnitt ins Leben. Und ich kenne keinen Psychiater, der das irgendwie gerne tut. Aber wenn man diese Patienten wirklich mal erlebt und nicht nur von außen darüber redet, wenn wir junge Studenten haben, die es zum ersten Mal erleben, alle sagen nachhinein, Gott, ich wusste nicht, dass jemand so krank sein kann.
Wie lange bleiben die Patienten in der Regel bei Ihnen in der Klinik?
Das entscheidet der Richter und in der Regel sagt er so 1-2 Wochen. Es gibt wenig Patienten, die auf einer geschlossenen Station jetzt irgendwie monatelang festgehalten werden. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja, dass er so schnell wie möglich auf eine offene Station kommt. Und dann geht es natürlich um die Frage, ist er bereit, ein Medikament zu nehmen, was bei schweren psychischen Erkrankungen absolut wichtig ist, in der Krise auch ein Medikament zu nehmen. Und wenn das alles gut klappt, dann ist es häufig so, dass nach einer Woche der schon vollkommen draußen ist aus seiner Krise und man auf einer offenen Station weitermachen kann.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Klaas-Hinrich Lammers.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR1.